Ich lese den Predigtext aus Offenbarung, Kapitel 3, 19 bis 21. Nicht wundern, die Insider, ziemlich bekannter Text, eine vielleicht etwas unbekannte Übersetzung. Mit allen meinen Freunden gehe ich so um, dass ich sie konfrontiere, wenn ich sie ausbilde. Wende dich also mit voller Entschlossenheit an Gott. Achtung, ich stehe vor der Tür und klopfe. Wer jetzt auf meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm zusammen essen. Wer durchhält und den Sieg erringt, dem werde ich es schenken, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich mich als Sieger auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Wir besinnen uns nochmal und beten. Herr, es liegt eine trubelige Woche hinter vielen von uns. Wir haben eine Menge Informationen gehört. Wir haben eine trubelige Zeit vor uns. Danke, dass du den Sabbat dir ausgedacht hast für uns Menschen. Dass wir die Pausentaste mal drücken dürfen, durchatmen können, mal 3 Schritte zurückgehen können, unser Leben in deinem Licht anschauen können. Wir beten, dass wir innerlich den Pausenknopf finden. Und gerade auch als Gemeinde vor dieser Druckphase hören, was du uns mitgibst. Amen. 1952 startete Florence Chadwick, eine Amerikanerin, im Alter von 34 Jahren den Versuch, als erste Frau die Strecke von der 34 Kilometer westlich von Kalifornien gelegenen Insel Catalina an die kalifornische Küste zu schwimmen. Also eine ganz schöne Distanz, sozusagen ein Marathonlauf geschwommen, nicht ganz so weit. Es waren 34 Kilometer. Das eiskalte Wasser setzte ihr nach einigen Stunden zu. Dann legte sich dichter Nebel auf die Wasseroberfläche, sodass sie die Küste nicht mehr sehen konnte. Sie wurde bei diesem Rekordversuch natürlich durch ein Rettungsboot begleitet. Weil sie überhaupt nicht mehr einschätzen konnte, wie weit sie vom Ziel entfernt war, gab sie auf und ließ sich kraftlos an Bord des Rettungsbootes ziehen. Wenig später lichtete sich der Nebel und Florence Chadwick stellte fest, dass sie 800 Meter vor dem Ziel aufgegeben hatte. Genau, sie wird sich geärgert haben. Wir halten es nicht aus, wenn wir nicht mehr wissen, wo es lang geht, wenn wir das Ziel nicht mehr vor Augen haben. Es setzt manchmal die letzten 5, die letzten 10% an Reserven, die wir brauchen, frei, wenn wir das Ziel vor Augen haben, wenn wir wissen, das Ziel ist in Reichweite. Aber wir kommen überhaupt nicht klar mit solchen Nebelbänken in unserem Leben. Stichwort Nebel tauchte schon auf in dem ersten Lied, was wir gesungen haben. Wir halten das nicht aus, wenn wir im Leben eine anstrengende Phase vor uns haben. Eine Menge können wir aushalten. Es ist erstaunlich, wie belastbar wir Menschen sind. Körperlich, aber auch emotional, was wir alles so wegstecken können, ist erstaunlich. Aber mit Nebelbänken kommen wir ganz schlecht klar. Wenn wir nicht mehr wissen, lohnt sich die Anstrengung noch? Und ist das Ziel tatsächlich in Reichweite? Kann ich es schaffen? Komme ich wirklich an? Da kollabiert etwas in uns. Ja, wir werden erst labil, dann kollabiert etwas in uns und dann fangen wir an zu labern. Und zwar meistens mit uns selber. Oh, ich schaffe das nicht und ich kann das nicht. Und das, was dann im Kopf passiert und auch wie wir mit uns selber reden, ist manchmal viel entscheidender als das, was wir noch an Kräften tatsächlich haben. Und dieser innere Kollaps, der ist viel folgenreicher, als wenn wir mal körperlich oder nervlich irgendwie die Kraft verlieren. Ich möchte euch Vivian vorstellen. Ich weiß nicht so viel über sie. Ich habe sie letzten Sonntagabend kennengelernt. Ich gucke ganz gerne die Castingshow The Voice of Germany und das Format für Kinder heißt The Voice Kids. Vivian ist 14 Jahre alt und ihr Ziel ist es, ihr Wunsch ist es, wie bei all diesen kleinen Jungs und Mädels, die da auftreten, mal ein großer Star zu werden, ein großer Sänger zu werden. Und diese Vivian, ihr Vorbild ist Nena. Und bei diesem Format ist es so, dass auf Stühlen Juroren sitzen und zwar abgewandt von den kleinen Künstlern. Das ist also ein normales Auditorium, so ein Forum, ein paar hundert Leute, die zuschauen und die Juroren, also die darüber entscheiden, ob jemand in dieses Format, in diese Show aufgenommen wird oder nicht, die sind abgewandt auf ihren Chefsesseln und sie hören nur die Stimme. Und der Gedanke dabei ist, sie wollen sich nicht durch das Visuelle, durch den Auftritt, durch das Auftreten, durch Kleidung oder was weiß ich was ablenken lassen, sondern sie wollen sich nur auf die Stimme konzentrieren. Aber ihr könnt euch denken, dass das für diese Künstler ein spannender Moment ist, wenn sie sich da die Seele aus dem Leib singen und dabei darauf warten und bangen, ob sich wohl da einer von diesen Stühlen umdreht. Die Coaches, also die Leute, die das beurteilen, den Gesang, die haben so einen Knopf, so einen Buzzer vor sich und wenn sie ihn drücken, dreht sich der Stuhl um und dann wird ein Schriftzug am Fuß dieses riesigen Sessels hell. Und zwar steht da, I want you, das heißt, ich nehme dich auf, ich will dich in meinem Team haben. Und wie ihr sehen könnt, ist Vivian verunsichert. Und das hängt damit zusammen, dass sie einen Titel von Nena vorgetragen hat. Sie hat ihre Sache eigentlich wunderbar gemacht, unglaublich, mit ihren 14 Jahren. Aber es drehte sich keiner von diesen Sesseln um. Und das ist eine Aufnahme von diesem Moment. Und wir können geradezu in diesen Augen diese Nebelbank sehen. Da hat sich ein junger Mensch vorbereitet, ins Zeug gelegt. Aber es findet keine Anerkennung. Es wird nicht gesehen, es wird nicht wahrgenommen, es wird nicht anerkannt. Es buchstäblich, die Zuwendung bleibt aus. Und besonders herzzerreißend an der Sache war eben, dass dieses Mädel ein Nena-Fan ist und dass Nena unter den Juroren ist. Also sie hat da ein eigenes Lied gehört, was die Vivian gesungen hat und sie hat sich nicht umgedreht. Und man kann geradezu sehen im Gesichtsausdruck, dass da etwas in ihr kollabiert ist. Sie hat sich darauf vorbereitet, sie hat sich gezeigt und es findet keine Anerkennung. Und ich glaube, dass diese Show, diese Castingshow, dieses Format deshalb sich einer großen Beliebtheit erfreut, weil das in uns allen, die wir dabei zuschauen, was zum Klingen bringt. Also bei Musikern natürlich noch viel eher, aber diese Situation, dass wir uns zeigen mit irgendeiner Fähigkeit und dass wir darauf warten und bangen, dass wir Zuwendung erfahren und dass das anerkannt wird, die kennen wir alle. Und bei den Zuschauern, das wird immer wieder eingeblendet bei diesem Format für Kinder, da sind natürlich auch die Eltern nicht weit, also mir hat es schon ein paar Mal gezuckt da, ob man da irgendwie einen Jugendschutz verständigen muss, weil das wirklich herzzerreißend ist, wenn da so irgendwie ein 10-Jähriger oder ein 8-Jähriger vor Hunderten von Erwachsenen singt und es dreht sich kein Juror um. Das tut einem richtig fast körperlich weh, auch wenn man dabei zuschaut. Aber die Eltern sind nicht weit, aber von daher fließen auch viele Tränen und das sind viele echte Gefühle und da gibt es Momente, die eine starke Symbolkraft haben und die wir alle kennen. Und das macht, glaube ich, die Beliebtheit dieser Show aus. Wir kennen das alle. Wir kennen Situationen in Begegnungen, manchmal richtig auch vor einem Forum. Wir zeigen uns, wir geben etwas von uns preis, in einem persönlichen Gespräch, im Unterricht, in der Firma, in der Werkstatt, wir stellen ein Projekt vor, wir zeigen etwas und zeigen dabei auch etwas von uns und es verletzt uns, wenn das nicht gesehen und wenn das nicht anerkannt wird. Wir kennen das alle. Und ich glaube, es bringt auch etwas in uns zum Schwingen, was mit der Ewigkeit und was auch mit Gott zu tun hat. Im Korintherbrief heißt es, dass wir alle mal offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Also ich glaube, so ganz im Hintergrund haben wir diese Ahnung, dass wir mit unserem Leben irgendwie irgendwo vor Gott stehen und wir sind mit diesem Fragezeichen in uns unterwegs. Ist das eigentlich richtig, was ich mache und wird mein Schöpfer, wird er das anerkennen. Wir sind jedenfalls mit einem gewaltigen Hunger, egal wie gläubig wir sind, mit einem gewaltigen Hunger nach Anerkennung unterwegs. Ich glaube, diejenigen, die Gott abgeschafft haben, ist so meine Wahrnehmung, die projizieren letztlich diesen Hunger nach Annahme und nach Anerkennung ganz stark auf Menschen. Vivian, Nebelbank, ich kann mir vorstellen, wie sie sich das gesagt hat. Ich werd's nicht schaffen oder ich hab's nicht geschafft und wieder in ihr etwas kollabiert ist. Ich will euch von einer meiner Nebelbänke erzählen. Ich habe auch natürlich immer mal wieder solche Nebelbänke, wo ich verunsichert bin, ob ich ein Ziel erreiche, ob ich einer Erwartung gerecht werde. Ich glaube, das ist ungefähr 10 Tage her, da habe ich schlecht geschlafen, bin früh aufgewacht und habe mich gefragt, warum geht es mir heute nicht so gut heute Morgen? Und habe ein bisschen Tagebuch geschrieben und habe gemerkt, es hängt mit Erwartungen zusammen, die entweder an mich oder auch an die Gemeinde gestellt werden. Und ich habe mir das alles mal so aufgeschrieben und ich habe gemerkt, es geht dabei um Erwartungen, die auch nicht vereinbar sind. Und wo mir irgendwo klar geworden ist, da wird es Enttäuschung geben. Hier können nicht alle Bedürfnisse befriedigt werden, die da an mich herangetragen wurden. Und das ist ein Punkt, das kann ich in meiner Aufgabe als Leiter, das kann ich schlecht aushalten. Ich merke, das ist für mich eine Nebelbank. Da tendiert etwas in mir zum Kollaps. Das lähmt mich. Da kann ich manchmal nicht mehr gerade ausdenken. Ich wollte es auch ein bisschen bei euch antippen. Ich denke, ihr kennt solche Situationen. Wir sind eben als Gemeinde vor so einem Kraftakt und wir fragen uns, wir nehmen Anlauf, ist das Ziel in Reichweite? So rein terminlich, klar, in 4 Wochen, 26. Februar haben wir unsere interne Inbetriebnahme. Aber 26. März. Ja. Und wir fragen uns, schaffen wir es? Werden wir es erreichen? Und es ist ein gewisser Druck, eine gewisse Spannung da. Und vielleicht nimmst du gerade Anlauf. Vielleicht hast du mit dem Ostergarten überhaupt nichts am Hut. Aber du kennst diese Situation, dass du eine herausfordernde Aufgabe irgendwie vor dir hast und du fragst dich, werde ich das erreichen? Kann ich das erreichen? Vielleicht merkst du oder hast es gerade heute gemerkt oder in den letzten Tagen oder Wochen, oh, da kollabiert etwas in mir und ich fange an, mit mir zu schimpfen. Also in diesem Kollaps, den ich euch von mir berichtet habe, da fange ich auch an, dann mit mir zu schimpfen. Also ich denke, schlechter Leiter. Ne? Das ist blöd, wenn man nicht mehr entscheidungsstark ist, wenn man gelähmt ist. Von einem Leiter wird erwartet, dass er entscheidungsstark ist. Und an der Stelle merke ich, da ist eine Schwäche da, da legt sich manchmal eben so eine Lähmung, eine Nebelbank auf meine Gedanken und auf meine Gefühle. Hören wir nochmal genau darauf, was Jesus hier im Buch der Offenbarung, was er einer Gemeinde sagt. Mit allen meinen Freunden gehe ich so um, dass ich sie konfrontiere, wenn ich sie ausbilde. Wende dich also mit voller Entschlossenheit an Gott. Wenn man mit Gott unterwegs ist, wenn man mit Jesus unterwegs ist, dann wird man an die Grenzen seiner Kräfte kommen. Gott will große Dinge durch Menschen bewegen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Die Bibel ist voll davon, von Menschen, die Gott angesprochen hat, die sich Gott zur Verfügung gestellt haben. Und wir finden beeindruckende Berichte, unglaubliche Zeugnisse von dem, was Gott durch einzelne Menschen getan hat, bewegen und bewirken kann. Wir sind in dem Jubiläumsjahr. Martin Luther, ein Beispiel, wie eine Person auch durch einen persönlichen inneren Prozess eine Weiche eigentlich für ganz Europa neu gestellt hat. Gott kann durch einzelne Menschen Unglaubliches bewegen. Und er sucht Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen und die sagen, hier bin ich mit meinen Gaben, mit meinen Ressourcen, gebrauche mich für deine guten Pläne. Und Christus sagt hier, wenn mit allen meinen Freunden gehe ich so um, dass ich sie konfrontiere, wenn ich sie ausbilde. Wir werden, gerade wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen und wenn wir Gott sagen, gebrauche irgendwie mein Leben als Landebahn für die Sachen, die du hier tun willst, in Osnabrück, in meinem Kollegium, in meiner Werkstatt, in meiner Schule. Wir werden in Situationen kommen, wo wir mit unseren Ressourcen, mit unserem Latein am Ende sind. Und das kann so eine Nebelbank sein. Also Christus sagt hier seinen Freunden, seinen Jüngern, denen, die sich ihm zur Verfügung stellen, vielleicht auch denen, die sich überlegen, sich ihm zur Verfügung stellen, Achtung, es kann Nebelbänke geben und du wirst mit deinen Kräften, mit deinen Ressourcen an Grenzen kommen. Weil das, was ich vorhabe, größer ist als das, was du mit deinen natürlichen Ressourcen, mit deinem Wissen, mit deinen Kräften, mit deiner Erfahrung bewegen kannst. Es geht nicht um dich, es geht nicht um deine Kräfte, um deine Erfahrung in erster Linie, sondern es geht um meine Kraft. Meine Kraft wird sich zeigen und soll sich zeigen. Und auch da ist die Bibel voll davon. Seine Diener, die Menschen, die er gebraucht, die kriegen nicht immer die besten Haltungsnoten. Das sind manchmal erstaunliche Geschöpfe. Könnte ich jetzt einiges zu erzählen, mache ich nicht. Aber lest Bibel, es ist spannend. Es ist spannend, das Alte Testament Menschen, die gebraucht hat. Ich kann manchmal nur den Kopf darüber schütteln. Da gibt es Leute, denen kann man sofort eine Diagnose stellen. Ja? Und die gebraucht Gott. Finde ich irgendwie auf eine schräge Art und Weise sehr ermutigend. Gott gebraucht alle möglichen schrägen Gestalten, Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Aber wir werden, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, wir werden eine Konfrontation erleben, wir werden Überführung erleben, wir werden an die Grenzen unserer Kräfte kommen. Also, wenn du in so einer Situation bist oder wenn dir solche Erfahrungen in den Knochen stecken, du bist grundsätzlich auf dem richtigen Weg und deine Schwäche, die du erfahren hast, die dir vielleicht in den Knochen steckt, von früher oder auch sehr aktuell, sie gehört mit dem Prozess, sie gehört genau in diesen Prozess der Ausbildung Gottes hinein. Es gehört dazu, wenn du dich Gott zur Verfügung stellst, hast du das mitgebucht, auch solche Situationen. Ist alles andere als angenehm, aber Gott lockt uns aus unserer Komfortzone heraus. Er sagt seinen Jüngern, hier sind 5 Brote und 2 Fische, da sind die 5000 Leute, los geht's. Das gehört dazu, so ein Nervenkrieg. Aber ich bin so dankbar, Gott fordert uns auch so, wie wir es können. Jeder von uns hat eine unterschiedliche, eine andere Komfortzone und wir müssen uns nicht miteinander vergleichen. Du musst dich nicht mit anderen vergleichen. Gott kennt deine Komfortzone und er kennt den Rand deiner Komfortzone und er weiß, wie er dich an diese Grenze führt. Ohnmachtserfahrungen gehören dazu, wenn wir Jesus dienen. Dazwischen gehauen, gib Ärzten und Therapeuten nicht die letzte Deutungshoheit über deine Situation und auch über deine Schwäche. Wir sind ärztlich gut versorgt in unserem Land, das ist toll. Aber es führt auch dazu, dass wir sehr schnell Schubladen und Diagnosen haben und irgendwie uns selber oder auch uns gegenseitig in Schubladen packen. Dann haben wir das irgendwie gedeutet, was mit uns los ist. Dann haben wir Burnout oder Erschöpfungsdepression oder was weiß ich was. Ist gut, ist hilfreich, aber es hat auch eine Kehrseite. Es kann sein, dass wir uns selbst und es kann auch sein, dass wir andere in Schubladen stecken und dann nicht mehr rauslassen. Und ich ermutige dich, also Therapeuten tun wunderbaren Dienst, Seelsorger, Ärzte. Ich möchte das nicht in Frage stellen. Nehmt das in Anspruch, nehmt alles mit. Aber ich mache dir Mut, gib diesen Schubladen, diesen Diagnosen nicht die letzte Deutungshoheit für dein Leben. Du bist in Gottes Hand. Wenn du sagst, ich gebe dir mal ein bisschen Gottes Hand und dann arbeitet er an dir. Und die Schwäche, die du vielleicht erlebt hast, sie hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Gott dir nahe kommt. Mir ist eingefallen, die Propheten im Alten Testament, wenn die eine Berufungsvision hatten, dann hatten die ganz schön Schnappatmung oder die sind eigentlich, ja, die sind kollabiert, die sind kraftlos geworden. Diesen Schilderungen, wo Gott einen Menschen herausruft und ihm einen Auftrag gibt, das sind immer Momente, wo die Schwäche, die Zerbrechlichkeit eines Menschen offenbar wird. Das heißt, immer wieder bei diesen Berufungsvisionen, ich fiel zu Boden, wie tot, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und ich gebe dir das mal als Deutung mit für deine Situation und für deine Kraftlosigkeit. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass Gottes Thron dir nahe ist und dass Gott dabei ist, dich zu berufen. Das ist mal eine andere Interpretation als Erschöpfungsdepression. Denk mal drüber nach. Könnte es sein, dass Gottes Thron in deiner Nähe ist und dass er dabei ist, dich zu berufen und dass du deshalb deine Schwäche spürst, wie zerbrechlich du bist? Immer wieder diese Ausrufe, weh mir, ich vergehe, in Lutherdeutsch. Zweiter Gedanke an deiner Stelle, überlass es Gott, dich zu konfrontieren. Ja? Wir sind manchmal vorauseilend gehorsam und machen uns selber fertig. Wir können diesen Job, unsere Fähigkeit oder auch unsere Unfähigkeit zu beurteilen, das können wir auch Gott überlassen. Wir müssen nicht ständig dann mit uns selber schimpfen. Das ist nicht gut, ist nicht hilfreich. Es ist eigentlich eine Art und Weise, dass wir versuchen, Gottes Job zu erledigen. Gott ist der Richter, Gott beurteilt, er sitzt auf dem Thron. Er beurteilt das. Und wir müssen uns nicht ständig diese Arbeit im eigenen Kopf machen, das ständig zu bewerten, was wir gerade tun, was wir können oder was wir nicht können. Oder wir müssen dann nicht ständig anfangen, mit uns zu schimpfen. Wir können es ihm überlassen. Vers 20. Achtung, ich stehe vor der Tür und klopfe. Also dieser Moment von Schwäche ist ein kritischer Moment, ein besonderer Moment. Es kann ein Moment sein, wo Gott bei dir anklopft. Wer jetzt auf meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm zusammen essen. Das ist das, was dich stark macht. Gemeinschaft mit Jesus. Innige, persönliche Gemeinschaft mit Jesus. Die Tür öffnen für Jesus. Jesus einladen zu kommen in einem Gebet und immer wieder sich die Zeit zu nehmen. Einfach zu sagen, Jesus, ich bin hier. So wie eben am Anfang dieser Predigt. Ein Moment Stille, ein Moment wahrnehmen. Ich bin da, Gott ist da. Und eintreten in diese Gemeinschaft mit Gott. Es fängt immer wieder an mit dieser Einladung, dass wir sagen, Jesus, komm rein in meine Situation. Das ist es, was dich stark macht. Du magst hochbegabt sein in jeder Hinsicht. Das wird nicht reichen für das, was Gott mit dir vorhat. Aber was ausreicht, ist Jesus bei uns, wenn wir Jesus eingeladen haben in unser Leben. Das ist die entscheidende Ressource. Das macht den Unterschied, dass wir Christus in unserem Leben haben. Und mit unseren anderen Fähigkeiten und Tagesformen, das kann mal besser sein, das kann mal schwächer sein, es ist nicht so bedeutend, sondern bedeutend ist, dass Christus bei dir ist und bei uns ist. Florence Chadwick, nachdem sie da ihre Pleite festgestellt hat, hat sich einen Ruck gegeben. Und sie hat wenig später einen erneuten Versuch unternommen, dieselbe Distanz zu schwimmen. Und es legte sich wieder eine Nebelbank auf das Wasser, aber sie hielt durch. Sie schaffte es mit einer Zeit von 13 Stunden, 47 Minuten und 32 Sekunden und brach damit den seit 1927 bestehenden Rekord eines männlichen Schwimmers. Ich mache dir Mut, steh auf aus deiner Resignation. Ich weiß nicht, was dir in den Knochen steckt, was dir in die Knochen gefahren ist oder was für eine Verunsicherung da ist, aber ich möchte Mut machen, bleib nicht dabei stehen, sondern steh aus dieser Resignation auf, weil Jesus bei dir ist. Ich habe euch vorhin von diesem Moment, Mittwoch früh war das, vor 9 Tagen, ich habe euch erzählt, wie da etwas in mir zusammenbrach. Ich spürte einfach unterschiedliche Erwartungen. Und ich spürte zugleich meine Unfähigkeit, als Leiter handlungs- und entscheidungsstark zu sein. Und ich habe es genauso gemacht, ich habe es mal aufgeschrieben, habe gesagt, Herr, was machen wir jetzt, wie gehe ich damit um? Und da ist mir eingefallen, dass ich mit einem Lied aufgewacht bin, genau an diesem Morgen. Ein vertonter Psalm, Psalm 11. Und da wird so eingehämmert in dieser Vertonung, die ich im Ohr hatte: The Lord is in his holy temple. He still rules. Der Herr ist immer noch in seinem Tempel und er regiert. Das tauchte in diesem Moment von Besinnung in mir auf und ich merkte, da stand etwas in mir auf. Und dass ich wusste, ich habe mal Jesus in mein Leben eingeladen. Mein Leben ist sowas wie ein Tempel für Christus. Durch den Glauben wohnt er in mir, in meinem Herzen. Er ist immer noch in seinem Tempel, er ist nicht weggegangen und er regiert immer noch. Und da, wo ich mit meinem Regierungslatein am Ende bin, da kann er gerade erst anfangen. Genau, und dann wird es auch immer wiederholt: God hasn't moved. Also Gott ist nicht umgezogen. Und ich merkte in diesem Moment von Besinnung, wie dieses Gefühl von Lähmung schon wieder von mir abfiel und wie ich schmunzeln konnte. Wo ich dachte, ach, kein Problem, Jesus ist da, er ist handlungsfähig, er ist entscheidungsstark. Und mit ihm zusammen kann ich jetzt regieren. Vivian, ich habe nochmal ihr Bild. Es ist ein besonderer Moment hinterher, hat sich ergeben. So ein besonderer Moment mit einer starken Symbolkraft. Wir sehen hier einfach, wie Menschen der Elterngeneration mit einem jungen Menschen, der zerknirscht ist, umgeht. Aber ich habe sofort, auch als ich das gesehen habe, empfunden, das ist wie ein Gleichnis. Hier dreht sich ein Thron um. Erstmal ist das Urteil klar, das war noch nicht genug. Aber diese Rückmeldung ist nicht alles. Und dann kommt eine Phase von Tröstung. Ich werde es euch gleich zeigen. Jesus hat schon öfter gesagt, oder hat öfters gesagt in den Evangelien, wenn ihr Menschen schon, die ihr eigentlich böse seid, so mit euren Kindern umgeht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel so mit oder gut oder voller Wohlwollen mit seinen Kindern umgehen? Seht euch mal diese Sequenz an. So wie auch ich mich als Sieger auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Ja? Nena lädt sie ein auf ihren Thron, nimmt sie in den Arm und sie spricht ihr etwas Bedeutungsvolles zu, was Jesus dir auch zusagt. Sie sagt hier einfach, aufgrund ihrer Menschenkenntnis und weil sie Talent einschätzen kann, sagt sie, es ist alles da. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann gilt genau dieser Satz dir, egal wie schwach du dich fühlst. Es ist alles da. Römer 8, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Was du brauchst an Befähigung für die Aufgaben, in die Gott dich hineinstellt, in Jesus ist alles da. In Jesus ist alles da. Und der Knackpunkt ist, fangen wir an in unserem Denken, das mitzusprechen. Ja, Glauben heißt, dass wir das bejahen, was Gott sagt und dass wir das annehmen. Bleiben wir bei diesem Unglauben stehen, ich kann das nicht und ich will das nicht, oder fangen wir an zu sagen, Jesus ist da und in Jesus bin ich befähigt und das, was ich tun soll, das werde ich schaffen. Der Knackpunkt ist, dass wir uns vor Gott oft neu justieren müssen. Wir haben manchmal irgendwelche verstrahlten Vorstellungen von dem, was wir bewegen sollen oder wollen im Leben. Aber das, was du tun sollst, dazu hat Gott dich schon befähigt. Es ist alles da. Durchhalten und den Sieg erringen heißt nicht Performance bringen, Leistung bringen. Der eigentliche Kampf, wo es zu überwinden gilt, ist dieser, auf den Schoß von jemandem zu gehen, uns in den Arm nehmen zu lassen, von jemandem, der uns gerade gesagt hat, es reicht so nicht. Ja, so geht Gott mit uns um, er führt uns an die Grenzen unserer Kraft. Wir merken, wie unzureichend und ungenügend wir sind. Und dann ist es an uns, bleiben wir damit alleine, schimpfen mit uns und am Ende auch mit Gott und wenden uns von Gott ab. Oder hören wir dieses Achtung, genau in diesen Momenten von Schwäche klopft jemand an und da ist diese Einladung da. Nena hat dieses Mädel nicht aufgenommen in ihr Team. Aber es war sehr wohl eine Ermutigung da und ein starkes Wort und dieser Zuspruch, du wirst es schaffen. Ja, wir sehen hier genau diese Sache. Da hat jemand erst ein Nein gehört, dieses Mädel hat ein Nein gehört, aber ist stehen geblieben und hat sich trösten lassen. Die Frage ist, lässt du dich trösten? Lässt du dich trösten? Vielleicht gerade auch mit einer bitteren Erfahrung von Ohnmacht. Für das, was wir tun sollen, auch als Andreas-Gemeinde, was wir bewegen sollen, sind wir ausgerüstet. Die Kräfte werden reichen. Jesus selbst, das ist die Grundlage dafür, dass wir es schaffen werden. Ja? Verwechselt mich jetzt nicht mit irgendwelchen Motivationscoaches. Es geht nicht um Autosuggestion, sondern Chaka, wir schaffen das alle und wir können alles oder sowas, sondern hört diesen bedeutsamen Unterschied, weil wir Christus in unserem Leben haben. Kann eigentlich kommen, was will. Mit ihm werden wir es schaffen. Ich lade euch ein, still zu werden, zu beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du nicht nur Vater bist, sondern dass du auch Mutter bist. Und wir haben es letztes Jahr als Vers so oft gehört, dass du uns tröstest, uns trösten kannst, wie ein seine Mutter tröstet. Herr, und du weißt, wo manche von uns geknickt sind, wo etwas kollabiert ist im Innern. Und ich bete, dass du uns, wenn wir jetzt auch miteinander Abendmahl feiern, dass du uns diesen Moment schenkst von Umarmung, von Tröstung, von neuem Zuspruch. Und ich danke dir dafür, dass du das uns als Gemeinde sagst und dass du uns das auch sehr persönlich sagst. Es ist alles da. Ich habe alles schon in meinem Sohn in dich hineingelegt. Und das reicht. Ich bitte euch aufzustehen. Wir beten miteinander, wie Christus uns gelehrt hat.